die Verse 12 bis 19. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht der Herr Jehova, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, den Garten Gottes. Allerlei Edelgestein war deine Decke, Sardis, Topas und Diamant, Chrysolith, Onyx und Jaspis, Saphir, Karfunkel und Smaragd und Gold. Das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Pfeifen war bei dir. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berge. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Missetaten, in der Unrechtlichkeit deines Handelns, hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deinem Innern ein Feuer ausgehen lassen, welches dich verzehrt hat, und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde vor den Augen aller derer, die dich sehen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzten sich über dich. Ein Schrecken bist du geworden und bis dahin auf ewig. Bis dahin, wir wollen uns, soweit wir können, zum Gebet erheben.
Wer als denkender Bibelleser im dritten Kapitel des ersten Mosebuches ankommt, der muss unweigerlich auf die Frage kommen, woher kommt denn eigentlich die Schlange? In den Versen vorher, Gott sei an, alles was er gemacht hat, ist sehr gut und so weiter, da wird alles positiv beschrieben. Jetzt tritt plötzlich im Garten Eden eine Schlange auf, die sich als Gegenmacht, als Negativ, als Versucher präsentiert. Wenn sich der denkende Bibelleser dann durch die ganze Bibel hindurch gelesen und gearbeitet hat, und dann im letzten Buch bei Offenbarung 20 ankommt, stellt er fest, dass dort die Bibel selber die Erklärung gibt, dass die Schlange im dritten Kapitel, ganz am Anfang, der Teufel ist. Dort in Offenbarung 20 wird ja der Teufel mit verschiedenen Namen belegt, unter anderem eben auch mit dem Begriff Schlange. Wir müssen also die Frage, die am Anfang sich stellt, woher kommt die Schlange jetzt, zuspitzen und fragen, woher kommt der Teufel? Oder wie das in unserem Thema heute heißt, Luzifer. Ich werde noch erklären, warum der andere Name eben auch seine Bedeutung hat. Woher kommt der Teufel? Es ist keine müßig gestellte Frage. Man könnte ja denken, wenn wir die Schriftlesung gehört haben aus Hesekiel 28, ja, was soll das, wenn hier in vielen Begriffen und Beschreibungen Bildern, Symbolen eine Figur bezeichnet wird, beschrieben wird, wo man fragen könnte, ja, hat es denn einen praktischen Nährwert, darüber Bescheid zu wissen? Man könnte tatsächlich so fragen, aber ich meine nicht, dass es eine müßig gestellte Frage ist, zu fragen, woher diese Gegenmacht kommt, die da plötzlich auftritt, in der Bibel so eingeführt wird, zumal wir doch Gott gerade in den ersten Kapiteln kennenlernen als den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde, dem nichts unterkommt, dem kein Fehler unterläuft und so weiter. Und jetzt ist da plötzlich eine Macht da, die offenbar als Gegenspieler auftritt. Ich meine, wir bekommen mit dem heutigen Thema und Text, ich werde noch ein paar andere Texte dazu erwähnen, eine Antwort auf die Frage, woher kommt der Teufel? Und ich werde am Schluss auch versuchen, das Ganze eben nicht als bloße Spielerei, also erkenntnistheoretische Abhandlung darzustellen oder irgendwie so als ein Lehrstück, auf das man auch etwa verzichten könnte, sondern dass wir daraus ganz praktische Konsequenzen ziehen müssen für uns. Soll ich noch einmal den Text lesen? Ich will es tun. Und zwar nach der Mengeübersetzung. In der bin ich gerade zurzeit. Weiter erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sage zu ihm: So hat Gott der Herr gesprochen, der du das Bild der Vollkommenheit warst, voll von Weisheit und vollendeter Schönheit. In Eden, dem Garten Gottes, befandest du dich. Allerlei Edelsteine bedeckten deine Gewandung, Karneol, Topas und Jaspis, Chrysolit, Beryll und Onyx, Saphir, Rubin und Smaragd. Und aus Gold waren deine Einfassungen und die Verzierungen an dir gearbeitet. Am Tage deiner Erschaffung wurden sie eingesetzt. Du warst ein gesalbter, schirmender Cherub. Ich hatte dich dazu bestellt, auf dem heiligen Götterberge weiltest du, inmitten feuriger Steine wandeltest du, unsträflich warst du in all deinem Tun vom Tage deiner Erschaffung an, bis Verschuldung an dir gefunden wurde. Infolge deines ausgedehnten Handelsverkehrs fühlte sich dein Inneres mit Frevel, und als du dich versündigt hattest, trieb ich dich vom Götterberge weg. Und der schirmende Cherub verstieß dich aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Sinn war hochfahrend geworden infolge deiner Schönheit, und du hattest deine Weisheit außer Acht gelassen um deines Glanzes willen. Darum schleuderte ich dich auf die Erde hinab und gab dich vor Könige hin, damit sie eine Augenweide an dir hätten. Infolge der Menge deiner Verschuldungen durch die Unehrlichkeit eines Handelsbetriebes hattest du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich ein Feuer aus deiner Mitte hervorbrechen lassen, das dich verzehrt hat. Und ich habe dich in Asche auf die Erde hingelegt vor den Augen aller, die dich sahen. Alle, die dich unter den Völkern gekannt haben, sind über dich entsetzt. Ein Ende mit Schrecken hast du genommen. Du bist für immer dahin. Jetzt ist es wichtig, wenn wir diesen Text vor uns haben, und da knüpfe ich jetzt am Mittwochabend wieder an, den Zusammenhang zu beachten. Das ist für biblische Textabschnitte immer wichtig. Und da machen wir ein paar interessante Entdeckungen. Zunächst Hesekiel, das ist da der Prophet, von dem dieser Abschnitt stammt. Hesekiel war ein Prophet in der babylonischen Gefangenschaft. Er ist einer der Weggeführten, kam als junger Mann bereits nach Babel. Und nun muss er unter den Gefangenen als Prophet wirken. Das macht er nicht aus eigenem Entschluss, Gott hat ihn dazu bestellt. Und nun hat er im 25. Kapitel, wir haben Kapitel 28 vor uns, nun hat er im 25. Kapitel eine Gerichtsbotschaft für vier Völker. Das müssen wir registrieren. Und zwar Ammoniter, Moabiter, Edomiter, Philister. Also in einem Kapitel 25 Gerichtsbotschaft für vier Völker. Und jetzt folgen natürlich folgerichtig die Kapitel 26, 27, 28. Wir sind heute in Kapitel 28. Und in diesen drei Kapiteln hatte er sage und schreibe nur eine Gerichtsbotschaft, und zwar für Tyrus. Also so viel wendet der Prophet auf, um seine Botschaft an Tyrus weiterzugeben. Und in diesen drei Kapiteln stecken auch zwei Klagelieder. Das ist so etwas, wie wenn ein Nachruf stattfindet über eine große Gestalt in der Geschichte, und bei der Beerdigung oder bei den Abschiedsfeierlichkeiten werden also Nachrufe gehalten. Und das sind die Klagelieder, die wir hier vor uns haben. Klagelied über Tyrus, über den Sturz von Tyrus, diese Macht, Handelsmacht, die es damals war. Und nun im Besonderen ein Klagelied, also einen Nachruf über den König von Tyrus. Das ist unser heutiger Textabschnitt. Also so viel zum Zusammenhang. Jetzt stellen wir Fragen. Wer ist Tyrus? Tyrus heißt Fels, weil auf einer Felseninsel gelegen. Wer sich die Mühe macht und die Karte hinten in unseren Bibeln aufschlägt, oder auch sonst eine Landkarte des Vorderen Orients, der wird feststellen, Tyrus ist, wenn das richtig gemacht ist, gar nicht auf dem Land eingezeichnet, sondern im Meer. Es ist eine Felseninsel, Tyrus, im Meer gelegen, im Mittelmeer. Es war eine kanaanitische Stadt, Phönizien, Beherrscher der Meere, so wird gesagt, eine Handelsstadt. In der damaligen Zeit, als Tyrus existierte, es existierte heute auch noch, aber damals, als es damals existierte, war es eine Handelsstadt, die Handelsbeziehungen hatte mit fast jedem Ort der damaligen Welt. Besaß einen natürlichen Hafen schon aufgrund seiner Lage, Felseninsel. Und da ist es kein Wunder, wenn die Herrscher, die aufeinander folgten, immer wieder versucht haben, diese wichtige Stadt Tyrus einzunehmen. Nebukadnezar hat es versucht. Er hat 7 Jahre lang versucht und diese Stadt nicht eingenommen. Trotz seiner großen Macht. Nebukadnezar. Alexander der Große, dessen Name ja nun auch ein Begriff ist, hat es auch probiert. Und ihm ist es gelungen, Tyrus einzunehmen. Und zwar mit Hilfe, soll man sagen, eines Tricks oder eines fürchterlichen Aufwands. Er hat nämlich einen Damm bauen lassen vom Festland zu dieser Insel, und so konnte er die Insel einnehmen. Heute ist Tyrus eine libanesische Stadt. Auf den Ruinen der alten Stadt aufgebaut. Tyrus. Nun, wer ist dieser König von Tyrus, an den ja unser Klagelied, dieser Textabschnitt heute gerichtet ist? Es wird ausdrücklich gesagt, an den König von Tyrus gerichtet. Nun, wenn man da in den entsprechenden Büchern forscht, stellt man fest, Bruns zum Beispiel erklärt, dieser König von Tyrus, jetzt hört bitte genau hin, ob ihr den Namen überhaupt schon mal gehört habt, war Etopel der Zweite. Schon mal gehört? Also ich vorher noch nie, ich habe es aber gelesen. Dann Brandenburg in seiner Auslegung sagt, dieser König von Tyrus hieß Itobal. Das dürfte der gleiche sein, das ist nur ein bisschen eine andere Schreibweise, oder man hat ja damals die Namen in allen möglichen Färbungen ja weitergegeben. Nun, ich habe bewusst die zwei Namen Nebukadnezar und Alexander der Große vorhin genannt. Ich war, wenn man jetzt diese Namen oder diesen Namen hören, Itobal oder Etopel der Zweite, dann muss man sagen, also der hat in der Geschichte eigentlich keine solchen Spuren hinterlassen wie die anderen beiden. Deshalb müssen wir schon die Frage weiterführen und so stellen, ja, ist denn mit dem irdischen König, den ja der Hesekiel anspricht, wirklich alles gesagt, wenn er den Itobal da anspricht, der in einer Art und Weise geschildert wird, dass man ja fast den Atem anhält, was das für ein glanzvoller Mann war und in der Geschichte offensichtlich nun so bedeutungsvoll gar nicht war. Also, ist mit der Anrede nur ein irdischer König gemeint? Diese Frage muss einem kommen. Und dann, warum verwendet Hesekiel bei dem Thema Tyrus ganze 3 Kapitel? Ich möchte mich heute Morgen sozusagen heranarbeiten an die Auslegung, auf die wir nachher kommen. Eine andere Frage. Warum spricht der Prophet so massiv in Symbolen? Edelsteine, Ermas und Glanz und Gold und also der überschlägt sich ja geradezu. Kann die Bezeichnung, ich bin immer noch beim Fragen, kann die Bezeichnung, die im 14. Vers steht, schirmender Cherub, du warst ein schirmender Cherub, für eine irdische Person überhaupt gebraucht werden? Wenn nicht nur der irdische König von Tyrus gemeint ist, wer dann? Ist deshalb in unserem Text, das ist die zugespitzte Frage jetzt, ist deshalb in unserem Text der Fall, der Sturz Satans beschrieben? Jetzt hören wir auf Parallelstellen. Ich lese aus Jesaja 14, Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Da haben wir das Wort Luzifer, Glanzstern oder Morgenstern. Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Nun muss ich auch hier das Prinzip des Zusammenhangs anwenden. Dieser Vers steht auch in einem Lied, und zwar über Babel. Es ist schon auch so etwas wie ein Klagelied, ein Nachruflied, aber hier mehr ein Triumphlied. Das heißt, man freut sich über den Sturz Babels. Babel, der Inbegriff der wiedergöttlichen Macht, hier mit dem Namen Luzifer belegt. Glanzstern, Morgenstern. Immer noch Parallelstellen. 2. Petrus 2, Vers 4 ist von Engeln die Rede, die gesündigt haben. Wenn wir eine Offenbarungsstelle hinzuziehen, dann können wir feststellen, dass Satan bei seinem Hinabwurf auf die Erde ein Drittel der Engelwelt mit hineingezogen hat in die Katastrophe. Lukas 10, Vers 18, ich reihe das jetzt einfach aneinander. Lukas 10, Vers 18 ist uns ein eigenartiges Wort Jesu gegeben. Die Jünger kommen zurück, die ausgesandten 70, und sagen voller Freude und Begeisterung, es sind uns auch die Teufel untertan, also was haben wir für Auftrittsmöglichkeiten und so weiter. Die sind also ganz begeistert. Und Jesus als der weise Seelsorger, der sagt, ja, das weiß ich wohl, ich habe Satanas hinabstürzen sehen wie einen Blitz. Warum sagt Jesus in dem Zusammenhang den Satz? Ich sah Satanas vom Himmel fallen. In Judas 6 ist von Engeln die Rede, die ihre himmlische Behausung, man könnte auch sagen ihre Stellung, nicht bewahrt haben und deshalb dem Gericht verfallen sind. An dieser Aufzählung merken wir übrigens Parallelstellen, dass die Bibel mehrfach zu dieser Thematik etwas zu sagen hat. Wir dürfen und müssen nicht einfach bloß an einer Stelle in die Tiefe loten. Und schließlich gibt es noch eine ganz bedeutsame Stelle, die eigentlich zu sprechen anfängt, wenn man diesen Hintergrund mit einbezieht. Und zwar eine Stelle, die wir alle gut kennen. Aus Philipper 2, Vers 6. Wo davon die Rede ist, dass ein jeglicher, da ist die Gemeinde angesprochen, gesinnt sein soll, wie Jesus Christus auch war. Ich war mit diesem Satz, bindet ja Paulus seinen Gedankenhöhenflug an bei uns. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und wird Folgendes gesagt, der, obwohl er göttliche Gestalt war, hielt seine Gottgleichheit nicht fest wie ein Räuber seine Beute. Ja, gab es denn einen Räuber? Also Jesus hielt sozusagen die Gottgleichheit, die Herrlichkeit, seine Stellung, seine Ehrenstellung, seine Würdestellung als der Sohn Gottes nicht fest wie ein Räuber seine Beute. Ich war, das ist im ganzen Gemälde so ein kleiner Pinselstrich. Gab es einen Räuber? Ich bin immer noch nicht jetzt an der Auslegung. Ich bin immer noch im Vorfeld. Ich sage, wir arbeiten uns heran. Und zwar kommt jetzt etwas, was ich in ein paar Leitsätzen sagen möchte. Wir treffen nämlich jetzt für unsere Auslegung ein paar wichtige Vorentscheidungen. Ich halte das deshalb für wichtig, weil wir hier sozusagen die grundsätzliche Basis uns bauen, damit das, was nachher in der Auslegung kommt, auch fundiert erscheint. Und zwar sind es 5 wichtige Vorentscheidungen. Erstens, jetzt knüpfe ich an am letzten Sonntag, wir rechnen mit einer vorwärts- und rückwärtsgewandten Prophetie in der Bibel. Letzten Sonntag hieß das Thema Jesu prophetischer Rückblick. Da denkt man, ja, wie Prophetie geht doch nach vorne, wieso schaut er jetzt da plötzlich zurück? Aber ich denke, es ist klar geworden. Warum? Es ist in der Tat so, die Bibel hat vorwärts- und rückwärtsgewandte Prophetie. Prophetie ist nicht bloß ein Vorhersagen, sondern auch ein Hervorsagen. So hat es jemand formuliert. Zweitens, die Propheten, wir sind immer noch bei der Vorentscheidung, die Propheten nehmen oft aktuelle Ereignisse zum Anlass für ihre Botschaft und verbinden das Aktuelle mit Zukünftigem oder Vergangenem. Das ist in unserem Fall so. Drittens, der Prophet macht Aussagen, die sein eigenes Fassungsvermögen oft übersteigen. Das heißt, wir müssen in den prophetischen Botschaften, die wir in der Bibel vorliegen haben, lernen, da öffnet sich, weil das einfach von Gott gegebenes, inspiriertes Wort ist, eine Botschaft, die Gott durch den betreffenden Menschen weitergesagt haben will. Da öffnet sich plötzlich eine Weite, die den Propheten gar nicht im Blickfeld war. Aber weil Gottes Botschaft da drin liegt, deshalb müssen wir das mit einkalkulieren. Also, die das eigene Fassungsvermögen übersteigt. Viertens, die prophetischen Botschaften sind oft mehrschichtig. Das heißt, es gibt Vorerfüllungen, Teilerfüllungen, Vollerfüllungen. Das klassische Beispiel hierfür ist ja, dass im Alten Testament in verschiedenen prophetischen Ankündigungen das erste Kommen und das zweite Kommen, wir sprechen hier von der Wiederkunft, ineinander geschaut wird. Und das wirklich typische Beispiel hierfür ist Jesaja 61, die Verse 1 und 2, das will ich lesen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat und so weiter, zu verkünden. Das Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. So endet der zweite Vers. Und wenn wir jetzt hineinhorchen in die Art und Weise, wie Jesus dieses Wort in Nazareth verwendet hat, es wurde ihm ja in der Synagoge in Nazareth das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und das war, ich sage es jetzt einmal so, die Tageslese. Die war dran. Das ist bis heute noch so in den Synagogenversammlungen, da gibt es Tageslesen. Und Jesus hat dieses Jesaja-Wort gelesen, das war ja seine Bibel. Und interessanterweise hat er aufgehört mit Lesen vor dem Satz und ein Tag der Rache oder ein Tag der Vergeltung. Jesaja prophezeit das erste und zweite Kommen in seiner Botschaft ineinander geblendet. Und Jesus nimmt in Nazareth das erste Kommen separat, denn das war ja sein Dienst, den er getan hat, mit dem Hinweis, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ein gnädiges Jahr des Herrn zu verkündigen. Und der Tag der Rache war noch nicht dran. Das ist das zweite Kommen, das ist mit der Wiederkunft Jesu verbunden. Also ich meine, an diesem Beispiel können wir ablesen, dass es Vorerfüllungen, Teilerfüllungen, Vollerfüllungen gibt. Also die prophetische Botschaft ist mehrschichtig. Letzter Punkt, immer noch bei der Vorentscheidung. Die Propheten verwenden für übergeschichtliche Ereignisse die Symbolsprache, das heißt die sinnbildliche Rede. Und das erklärt uns auch, warum der Hesekiel an dieser Stelle sich fast überschlägt. Nicht, das sprudelt ja gerade aus ihm heraus. Symbolsprache. Und zwar deshalb, wir können das durch die ganze Bibel hindurch verfolgen. Wenn Menschen im Auftrag Gottes ihre Botschaften auszurichten hatten und sie mussten Ewiges, Überirdisches, also über Raum und Zeit Befindliches in das Zeitliche hineinsagen, im irdischen Umfeld, im irdischen Hörbereich. Als Paulus entrückt war bis in den dritten Himmel, schreibt er ja im zweiten Korintherbrief. Da hörte er Worte und erlebte Dinge, die kein Mensch sagen kann. Das ist der Hintergrund. Und nun will ja Gott, dass das Ewige und Überirdische in Raum und Zeit hineinkommt. Das ist ja der Sinn der Gottesoffenbarungen. Und da muss Gott eben nun einen Weg finden, auch durch seine Propheten, dass er, und das mit Hilfe von Symbolen, dass er Ewiges im Zeitlichen sagen kann. Deshalb ist es ein Unding. Und das kann man ja nun immer wieder in Kommentaren lesen. Wenn man solche Stellen da nun auszulegen hat, wenn es da heißt, ja, das ist orientalische Übertreibung und Bildsprache und das ist so typisch Orient und so weiter, aber wir im westlichen Abendland, wir haben die scharfe Logik und wir müssen das anders sehen. Und also da überschlägt sich auch manches. Das ist ein Unding. So, jetzt haben wir 5 Vorentscheidungen getroffen, das betone ich. Also von dem gehen wir aus und jetzt hören wir auf die Botschaft. Unser Text beschreibt bezugnehmend auf die geschichtliche Person des Königs von Tyrus, die Stellung Satans vor seinem Fall. Ich sage bewusst bezugnehmend auf die geschichtliche Person des Königs von Tyrus. Aber das ist typisch Prophetie. Wie anders soll man den Ausdrücke sehen, die so lauten? Du warst ein Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit, ein schirmender Cherub. In welchem Lied ist vom Cherub die Rede? Weihnachtslied. Der Cherub steht nicht mehr davor. Der Cherub steht nicht mehr davor. Cherube haben Wächterdienst zu tun. Philipp Friedrich Hiller, das ist im Lied 567, Strophe 2, im Blauen, es so ausgedrückt, Mächte, die die Thronwacht halten, die Cherube sind Thronwächter Gottes. Deshalb hat Gott angeordnet, dass auf dem Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt, dass da, ich sage es jetzt mal in unserer Sprache, Cherube drauf gestickt waren. Und über der Bundeslade waren 2 Cherube angebracht, die ihr Angesicht einander zuwandten. Und die Bundeslade war der Ort der Gottesoffenbarung mit dem goldenen Sühnedeckel. Also auch hier die Schutzmacht, dass die Gnadenoffenbarung Gottes nun auch wirklich bewahrt bleibt. Du warst ein schirmender Cherub, ein Thronwächter Gottes. Auf dem Gottesberg warst du, das war nicht der Sinai und das war auch nicht Zion. Das war der Gottesberg. Ja, was ist denn der Gottesberg? Jesaja im hohen Norden. Das ist einfach die Zentrale, der Ort, wo Gott ist. Inmitten feuriger Steine. Das ist jetzt wieder so eine Symbolsprache. Die Lutherbibel erklärt an dieser Stelle, diese feurigen Steine sind Licht, sind als Lichtwesen zu deuten. Lichtwesen. Nun ja, hier wird umschrieben und beschrieben, dass die unsichtbare Welt reich gegliedert ist. Da gibt es Engelwelten, und zwar Lichtwelten und nach dem, was dann passiert ist, leider auch Finsterniswelten. Und dann die Sache mit den Edelsteinen. Auch hier ist interessant festzustellen, auf das kommt man nämlich, wenn man wirklich Tiefenbohrungen macht. Der schirmende Cherub ist ausgestattet mit 9 Edelsteinen. Kennt ihr einen, der mehr hat? Wie? Aaron, der hohe Priester. Wie viel hat er gehabt? 12, entsprechend den Söhnen Jakobs. 12 Edelsteine. Der Cherub kommt fast dran hin, aber nur fast. Aber die Edelsteine sind ein Begriff für etwas Wertvolles, Glanzvolles, Eindrucksvolles. 9 Edelsteine. Vollendete Siegel. Ich beschreibe die Stellung. Ein vollendetes Siegel warst du. Ein Siegelring bedeutete Vollmacht haben. Da konnte man Dekrete sozusagen unterzeichnen. Dann hatten die Rechtsgeltung. Du warst ohne Tadel. Sagt einmal, kann denn eine solche Beschreibung überhaupt auf einen Menschen gelten? Ist doch unmöglich. Aber der Mensch, König von Tyrus, muss herhalten als irdisches Beispiel für das, was Gott eben mit dieser Botschaft an diesen König verbinden will, nämlich etwas viel Höheres damit auszudrücken. Eine königliche Gestalt voller Glanz und Reichtum, Gott am nächsten stehend, das ist Luzifer oder Satan vor seinem Sturz. Und nun erfahren wir die Ursache seines Sturzes. Das lässt sich auf einen Punkt bringen. Und Brüder und Schwestern, liebe Freunde, an dieser Stelle kommen wir auf etwas so Grundlegendes, dass das uns samt und sonders allen in die Knochen fahren muss. Der Grund seines Sturzes war der Hochmut. Weil sich dein Herz erhob, bis Frevel an dir gefunden wurde, die geschenkten Vorzüge, die 9 Edelsteine, seine Stellung schirmender Cherub, Thronwächter, das hat Luzifer zum Stolz verführt, zur schrankenlosen Selbstüberhebung, zu einem maßlosen Verhalten, soll man sagen, zu einem wilden Ehrgeiz. Ich glaube, dass es nicht hergeholt ist, wenn wir das so deuten. Das Gift, das da im Herzen des Luzifer entstanden ist, hat er als Giftspritze im Garten Eden angewandt. Ihr werdet sein wie Gott. Nicht wahr, das, was ihn zu diesem Sturz gebracht hat, im Gerichtsvollzug Gottes, das wollte er jetzt weitergeben und wollte dem, der angetreten war nach dem Willen Gottes als Gegenspieler, der erste Adam, das wollte er dem ins Fleisch drücken. Das heißt, du brauchst nur ein bisschen anders, als Gott dir das gesagt hat. Du wirst sein wie Gott. Und das wollte er. Das wollte er selber und das hat er weitergegeben. Und das ist das, was die Menschheit, die unter der Gnute dieses Fürsten immer noch ist, es sei denn, es ist einer durch Jesus herausgeholt worden, das ist das, was die Menschheit heute noch treibt und prägt und formt und in Taumel versetzt. sein wollen wie Gott. Sünde ist hier nicht Irrtum, sondern Bosheit. Massive Rebellion, Feindschaft gegen Gott. Es gibt im Neuen Testament eine interessante Stelle, und zwar im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 6. Da denkt man in diesem Zusammenhang, wie kommt denn da der Apostel dazu, sowas überhaupt miteinander zu verbinden? Da wird eine Angabe gemacht für einen Bischof. Nun ja, so wird in den Übersetzungen das wiedergegeben, gemeint ist ein Gemeindeleiter, wenn einer Bischof wird. Da gibt Paulus an, man soll keinen Neuling dazu nehmen. Also da ist nicht der Bruder Neuling da hinten gemeint, natürlich, sondern einer, der jetzt ganz neu zum Glauben gekommen ist, sondern übrigens, in der Richtung gibt es Erfahrungen. Gerade auch in der Gemeindearbeit. Nicht wahr, wenn jemand frisch zur Gemeinde kommt und gleich meint, auftreten zu müssen, jetzt komme ich und ich weiß, wie das geht und nur ich weiß es und so. Ah ja. Ich will jetzt hier nicht aus meinen Erfahrungen berichten, aber es ist tatsächlich so. Ja, was sagt denn hier Paulus? Also keinen Neuling nehmen, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Aufblase und dem Urteil des Teufels verfallen. Dem Gericht ist damit gemeint. Ursache des Falls, Hochmut. Auf den Punkt gebracht, Hochmut. Als Augustin gefragt wurde, Augustin übrigens, der den Grund, den tiefen Kern des Evangeliums als Gnadenevangelium erfasst hat, wie in der Kirchengeschichte selten jemand. Luther wieder, ja, Luther. Aber Augustin als der Kirchenvater war auch einer, der Gnade als Gnade begriffen hat. Und interessanterweise, weil er an seinem eigenen Leben gescheitert ist. Und interessanterweise ist es gerade Augustin, der die Antwort gegeben hat, als er gefragt wurde, was er denn für die erste und wichtigste christliche Tugend halte, sagte er, Demut. Ja, welche sei dann die zweitwichtigste? Ja, wieder die Demut. Ja, und die dritte, auch wieder die Demut. Das ist Tiefenerkenntnis, ihr Lieben. Wie kann Hochmut sich auch in versteckter Form bei uns Frommen noch da sein? Ich habe gesagt, bei uns Frommen. Ich habe nicht gesagt euch, ich habe uns gesagt. Brüder und Schwestern, an dieser Stelle muss unser Geist Gottes helfen, dass wir uns selber auf die Schliche kommen, uns selber auf die Schliche kommen und diese feinen, ederen, fein ziselierten Dinge, nicht wahr, wo Hochmut sich ansiedeln kann, dass das aufgedeckt wird. Und nun hören wir auch vom Gerichtsvollzug Gottes. Luzifer hat seine Stellung bei Gott verloren, wurde vom Thron Gottes verstoßen. Seine geniale Stellung hat dazu geführt, dass, soll ich so sagen, das Genie zum Verbrecher wurde. Aus dem Lichtsengel wurde ein Finsternisengel. Er wurde zum Beherrscher der Finsternis. Wann war das? Die Frage nach dem Wann zu stellen, ist, soll ich sagen, ein bisschen spekulativ, weil die Bibel darüber direkt nichts sagt. Aber ich habe schon ein paar Mal betont, ein denkender Bibelleser. Und wenn wir denken, dann können wir doch eine Antwort geben auf die Frage, wann das war, wenn wir einfach gewisse Kombinationen machen. Das darf man, das soll man auch beim Bibellesen. Ausleger, und ich sehe das auch so, Ausleger sehen den Sturz Satans zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und Vers 2. Und zwar aufgrund folgender schlichter, einfacher Überlegung. Da braucht man also nicht höhere Mathematik bemühen, absolut nicht. Weil nämlich die Bibel an einer Stelle sagt, das ist Jesaja, dass Gott die Erde nicht als Tohuwabohu geschaffen hat. Denn im zweiten Vers heißt plötzlich, und die Erde ward zum Tohuwabohu. Und Jesaja 45, Vers 18, die Erde wurde nicht als Tohuwabohu geschaffen. Also muss man sich logischerweise fragen, wieso wurde dann, nachdem Vers 1 in 1. Mose 1 sagt, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wieso wurde dann plötzlich ein Tohuwabohu draus, wenn er es nicht als solches geschaffen hat? Die Schöpfungsgeschichte wird damit zur Wiederherstellungsgeschichte des Tohuwabohu. Und deshalb, ich habe am Anfang eine Frage gestellt, woher kommt die Schlange? Und deshalb war bereits die Schlange schon im Garten Eden mit drin. Steht auch dort, ja. Und zudem kommt man als denkender Bibelleser auch auf die Frage, wieso bekommt denn Adam den Auftrag, den Garten zu bewahren? Nicht bloß zu bebauen, sondern zu bewahren. Da war doch offensichtlich bereits schon eine Kraft am Werk, die störend hätte wirken können. Also kurz und gut, dieser Text enthüllt uns natürlich in einer gewissen verhüllten Form, denken wir an die Symbole, die Stellung und den Sturz Satans. Hilft uns das? Also Frage nach dem praktischen Nährwert, hilft uns das, wenn wir das wissen? Es hat sich bei uns, ich meine sogar, das ist in den Sprüchen so verankert, können die mir helfen? Hochmut kommt vor dem Fall, als Sprichwort herausgebildet. Steht doch in den Sprüchen, gell? In den Sprüchen. Oder nur in den gesammelten, in den Sprüchen, sogar mehrfach. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir reden das so schnell daher. Und dann wird es sprichwörtlich gebraucht. Brüder und Schwestern, lassen wir uns das ins Fleisch drücken, in unser Fleisch. Ein Beispiel in der Bibel ist Nebukadnezar. Da tritt er auf, das ist die große Babel, die ich gebaut habe. Da ist er nicht mal auf den Mauern herumgegangen, die Ausgrabungen zeigen uns. Das war etwas Grandioses, was Nebukadnezar geleistet hat. Das ist die große Babel, die ich gebaut habe. Und dann hat er seinen Thron gebaut und sich gesonnt in dem Glanz. Und dann kam die Antwort Gottes und er wurde wie ein Tier. War ein Gerichtsvollzug. Satan, das müssen wir lernen, Satan ist kein dummer Teufel. Er wird manches Mal so hingestellt, da lässt man ihn auftreten, da gibt es ja vom Mittelalter her die Mysterienspiele und da kommt der Teufel mit Pferdefuß und Boxschwanz und so weiter und die Leute lachen und ja, ist kein dummer Teufel. Dem Teufel kann es recht sein, wenn man ihn für dumm hält. Luther hat etwas davon gemerkt, wir haben es vorhin gesungen. Groß macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Das ist nicht bloß dichterisch gesagt. Ein hochintelligentes Geistwesen, das mit ganzer Vehemenz, mit ganzem Einsatz, mit letzten Kräften und Möglichkeiten, die dem Satan zur Verfügung stehen, mobil macht gegen Gott. Er ist doch nicht gebunden. Das ist jetzt ein Thema für sich, an das komme ich heute nimmer. Er ist doch nicht gebunden. Das Endgericht ist bei ihm noch nicht vollzogen. Großmacht, jawohl, aber keine Macht, die stärker wäre als Gottes Macht und die Alleinherrschaft Gottes. Ich meine, diese Gegenmacht Satans ist in unseren Tagen dabei, sich zu materialisieren. Manchmal kann man hören, dass wir in einer dämonisierten Welt leben. Kann man viele Beispiele bringen. Ist nicht aus der Luft gegriffen. Materialisieren heißt, dass dieses Geistwesen nicht bloß im unsichtbaren Bereich bleibt, sondern so hereinwirkt und sich festsetzt in Strukturen, in Menschen, die zum Werkzeug Satans werden. Der Antichrist wird die Personifizierung Satans werden, der Sohn Satans. Ich will es noch ganz konkret machen. Ich sehe in der globalen Mobilmachung gegen Israel eine zunehmende Materialisierung der satanischen Macht. Kann man darüber reden, muss man darüber nachdenken, aber in die Richtung müssen wir denken. Materialisierung der satanischen Macht. Aber zwar groß Macht und viel List sein grausame Rüstung ist, aber derselbe Luther sagt auch, ein Wörtlein kann ihn fällen. Der Starke ist besiegt vom Stärkeren. Von Anfang an war das Kommen Jesu in dieser Welt ein Zweikampf mit dem Gegenspieler. Von Anfang an. Versuchung, der Versuch der Vernichtung. Aber Jesus hat sich als der Stärkere ausgewiesen, weil er trotz Tod am Kreuz vom Vater bestätigt worden ist. Der Sieg von Golgatha. Der Stärkere steht fest, ist gar keine Frage. Da muss man gar nicht lang darüber debattieren. Hoffentlich gar nicht darüber debattieren. Der Stärkere steht fest. Und in seinem Namen dürfen auch wir Sieg haben. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für deinen vollbrachten Sieg und dass dein Ruf es ist vollbracht für Zeit und Ewigkeit, auch für unsere Zeit heute gilt. Schenke doch, dass er auch für uns alle gilt. Amen.